Ja, herzlich willkommen mit diesem beschwingten, fröhlichen Auftakt. Das ist eine ganz große Freude für uns, dass Sie hier sind. Das ist so wie ein Handschlag der Verbundenheit, den wir uns ja auch nicht geben können. Aber das war doch großartig. Wir konnten die Saaltüren für Sie offen halten. Auch ein Geschenk zum Danken. Und ich denke mir, am liebsten würden wir jetzt ja alle richtig laut und fröhlich, kräftig singen. Das müssen Sie jetzt zu Hause in Ihrer Wohnung tun. Ich glaube, da ist es noch nicht verboten, nicht? Oder Sie haben auch so eine CD und können mitsingen. Im Blick auf das Kommen von Jesus in diese Welt bemerkt der im Sommer 1917 verstorbene Kirchenpräsident von Bayern, Hermann Betzel: Nachdem die Zeit erfüllt war, sandte Gott nicht einen Gewaltigen, nicht einen großen Denker, nicht einen Eroberer, sondern in die Krippe ein armes, schwaches Kind. Ehe wir noch weitergehen, noch ein paar Ansagen. Für nächsten Sonntag, zweiter Advent, finden Sie an den Ausgängen, am Ausgang, einen wunderschönen kleinen Handzettel. Heißt Stille halten im Advent, Krippenbetrachtungen mit Schwester Anne Messner und Schwester Christel Schröder. Das wird sicherlich ein Seh- und Hörerlebnis besonderer Art. Und wie immer haben wir auch in diesem Jahr am dritten Advent hier unsere Weihnachtsfeier mit Schwester Gabi Strobel und Team. Das kann man zu Hause auch im Livestream miterleben, so man Computer und Internet hat. Darauf können Sie gern aufmerksam machen, aber wenn Sie kommen können, ist das noch schöner, solange wir hier da noch Platz haben. Sie kennen ja schon das ganze Prozedere mit Anmeldung und so weiter. Ja, und dann stehe ich hier an diesem besonderen Rednerpult. Ich schaue da auf die aus der Wand kommende Leinwand. Das alles sind einmalige Sonderanfertigungen von unserem vielseitig begabten Bruder Helmut Moser. Unser Herr hat ihn in der vergangenen Woche ganz unerwartet in seine Herrlichkeit genommen. Und am Freitag wurde er hier auf dem Eidlinger Friedhof beigesetzt. Helmut Moser startete im Frühjahr 1963 im Mutterhaus als diakonischer Helfer und war dann 41 Jahre bei uns eben in vielfältigem Einsatz in all unseren Häusern. Und wir beten für seine Frau Dorothee und die Kinder Eileen, Rebecca und Benjamin mit ihren Familien. Dafür möchte ich beten. Herr Jesus Christus, du hast das Leben unseres Bruders vollendet. Wir danken dir für alles, was er durch seine Persönlichkeit in unserer Gemeinschaft gewirkt hat. Wir wissen, dass du ein Gott allen Trostes bist. So beschenke seine Frau und die Kinderfamilien mit deiner ganz besonderen Nähe in allem Trennungsschmerz. Der du reich bist an Erbarmen, hülle sie ein in deinen Frieden. Amen.
Wir wollen noch beten. Ja, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wissen, du bist gekommen und hast uns heil gebracht. Und wir dürfen auch wissen, dass du immer wieder kommst, um dein Heil zu bringen hinein in unser Herz, da wo Not und Unheil ist, auch in unserer Umgebung. Ja, du kennst es und wir dürfen da hinein auch das Hosianna rufen, dürfen dich bitten, Herr, komm du zu uns und bring dein Heil und dein Licht immer wieder neu zu uns. Wir dürfen dich jetzt auch bitten, komm du zu uns und rede du zu unseren Herzen durch dein Wort. Hab Dank, dass dein Wort ein lebendiges Wort ist, das heute noch zu uns persönlich redet. Amen.
Unser Thema zur heute beginnenden Adventszeit. Gefreut, dass in Zeit mit Gott ja gerade heute folgende Sätze standen: Der Herr möchte uns mit seinem Kommen beschenken und froh machen. Bitten wir ihn, dass die heute beginnende Adventszeit 2020 eine Zeit der geöffneten Türen und Herzen für den Herrn der Herrlichkeit wird. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Das waren heute die letzten Sätze im Zeit mit Gott Abschnitt. Es war mir in den vergangenen Tagen auch ein Aha-Erlebnis zu sehen, wie diese Kommbewegung Gottes unser ganzes menschliches Dasein durchzieht. Nicht erst Advent, Weihnachten, da wo Jesus diese Welt betreten hat. Ach, das begann schon ganz früh. Jetzt sitzen wir leider hier mit unserem wunderbaren Mundschutz. Ansonsten wäre es jetzt herrlich, miteinander ins Gespräch zu kommen und sagen, wo begegnet uns das und wo finden wir, dass Gott kommt? Jetzt muss ich es selber sagen. Also, es beginnt schon so früh, schon eigentlich im Paradies. Nicht Adam und Eva riefen nach dem lebendigen Gott, als sie merkten, wie sie sich hatten täuschen und auch verführen lassen, Gottes gutes Gebot zu übertreten. Nein, sie hauten gleichsam ab, versteckten sich. Aber der lebendige Gott, ihr Erschaffer, kam, suchte und fand sie. Adam, Mensch, wo bist du? Ich musste an das Wort von Jesus denken. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, was wir dann bei Jesus so in vielfacher Weise vor Augen sehen, sein Kommen, nicht nur seine Geburt, sondern dieses Kommen zu den Menschen, es wird nur deutlich, so war der Vater schon immer. Das begegnet uns schon immer im Alten Testament. Ich habe zwei ganz bekannte Beispiele aus dem Alten Testament und eines aus dem Neuen ausgewählt zur Verdeutlichung dieser Kommbewegung. Und noch ein Beispiel dann aus unserer Zeit. Gehen wir zu Beispiel 1. Gott kommt zu einem, in Klammern, er dachte, er wär's, frommen Schlitzohr. Es war Nacht, als er mit seinem verwundeten Herzen, Mutterseelen allein, so ausgepowert, so verwirrt in der Steppe lag. Ein Mann in den besten Jahren. Und doch war das Leben schon irgendwie kaputt. Dabei war er doch kein Luftikus gewesen, wie vielleicht sein Bruder. Dabei hatte er doch so zielstrebig eine Sache eisern verfolgt, eine fromme, die ihn selber groß machen sollte. Denn was bedeutet denn wohl Gottes Segen im Leben? Ist der Segen nicht die Lebensgarantie, dass das Leben gelingt? Ist das bei uns nicht so gang und gäbe? Wir denken uns unser Leben aus und tun, was wir meinen, denken wollen. Und dann, Herr, jetzt gib du deinen Segen dazu, dann kann es doch nicht mehr schief gehen. Bei unserem jungen Mann ging die Rechnung nicht auf. Auf seiner Karriere nach oben traten einfach Hindernisse auf. Zum Beispiel stand ihm der Bruder im Weg. Oft stehen einem andere im Weg, ein Familienmitglied, eine Kollegin, ein Kollege. Naja, man kennt ja die Schwächen und Grenzen des anderen. Schamlos nutzte unser Mann sie aus, überrumpelte, überlistete den Bruder, bis er den anderen zur Weißglut gebracht hatte, zum Hass, zur Mordlust. Er hatte einfach zu hoch gereizt. Er war zu weit gegangen. Jetzt galt es nur noch, Beine zu machen, um das nackte Leben zu retten. Und noch etwas nagte am Herzen unseres Mannes: die schamlose Lüge, der aalglatte Betrug an einem alten, blinden Mann. Dass dieser Alte sein Vater war, machte alles noch schlimmer, noch verwerflicher. Das seelische Gepäck war schwer. Das ungeordnete Geknäuel seiner Schuld, seines Versagens lag auf seiner Seele, vielleicht wie der kantige Stein, auf dem der Kopf ruhte. Und da kommt der lebendige Gott. Da reißt Gott den Himmel auf. Da wird die Nacht hell. Da steigt Gott in seinen Boten herab zu diesem Häuflein Elend. Da spricht er selbst, der lebendige Gott. Da kommt er nicht, weil dieser Jakob, Sohn von Isaak und Rebekka, nicht weil dieser Jakob das verdient hätte, nicht weil dieser Jakob so gebetet hätte, nicht weil dieser Jakob Änderungen geschworen hätte. Da kam er, Gott, weil ihn dieses Bündel Elend anzog, weil ihn seine Liebe aus der Ewigkeit trieb, weil in diese Hoffnungslosigkeit das Licht der Hoffnung fallen soll. Gott kommt zu Jakob und spricht ihm voraussetzungslos zu: siehe, ich will dich nicht verlassen. Ich will bei dir sein. Das ist die große Kommbewegung Gottes in unsere verpfuschte Situation hinein. Das große Angebot, weil er die Tür nicht dicht macht, weil er den Himmel aufreißt, gibt es überhaupt erst die Möglichkeit, wieder aufzublicken. Gibt es die Möglichkeit, sich umzudrehen, umzukehren. Gott handelt zuerst, damit ich reagieren kann. Jakob kann das natürlich ablehnen oder aber ja sagen. Ja, komm in mir wohnen, komm, bleib bei mir. Und sagen wir: ha, so ein Schlitzohr wie der Jakob bin ich nicht. Sind wir vielleicht gottesfürchtig, gut, rechtschaffen, treu, wie jener junge Mann? Gott kommt zu seinem jungen Boten. Der kniete möglicherweise im Tempel zu Jerusalem. Das Gebet, das Gespräch mit dem lebendigen Gott war sein Leben. Das Hören auf Gottes Reden, sehr wichtig für ihn. Und dann geschah etwas Gewaltiges. Gott kam in einer herrlichen Schau. Gott offenbarte sich ihm. Über Gott nachgedacht hatte er schon viel. Als ein Bote des Höchsten hatte er nicht geschwiegen. Aber nun war Gott selber da und die Seraphim, überhaupt diese ganze himmlische Herrlichkeit. So wie wir es in einem Lied vielleicht haben: Gott ist gegenwärtig. Das erlebte er, der lebendige Gott. Da hatte der junge Beter nur ein einziges Echo, das irgendwie seltsam von den Wänden seiner Seele zurückhalte: weh mir, ich bin verloren. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott macht sehr nüchtern. Wo der Herr zu mir kommt, da werde ich nicht trunken und nicht irgendwie verzaubert. Im Licht der Nähe Gottes erkennen wir unsere Mängel und auch die dunklen Stellen. Und solche Erkenntnis dieser Sünde, dieser Trennung, ist blutig ernst, sodass sie uns unmöglich berauscht. Das ist kein großes Happiness. Ganz im Gegenteil, das ernüchtert. Das holt aus allen Wolken Kuckucksheimen herunter. Das lässt auch alle fromme Selbstgerechtigkeit in sich zusammenfallen. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. So stammelt es Jesaja. Im Licht der Nähe Gottes wird alles in Frage gestellt. Reine Hände, reine Augen, reine Gedanken, reines Fantasieleben, reine Lippen, reines Herz. Gottes Kommen zu mir kann entlarvend, entdeckend, durchschauend sein. Es kann mein ganzes Verlorensein offenbaren. Denn es gibt ja keinerlei Möglichkeiten, dass ich meine Schuld sühne und wieder gut mache. Noch nicht einmal ein ungutes Wort kann ich ungesprochen machen. Das Wunder geschieht an Jesaja. Was Jesaja unmöglich ist, das tut Gott. Er kommt. Er kommt auch in seinem himmlischen Boten aus dem Heiligtum und hebt die Sünde auf. Nun ist deine Sünde gesühnt. Ich lese es mal im Original, Jesaja 6. Da flog ein Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Es gibt keine andere Lösung von Schuld und Sünde als so, dass sie von oben her, von Gott her geschieht. Und daran denken wir eben Jahr um Jahr, wenn wir Advent und Weihnachten feiern. Kein Engel, kein Seraphim ist gekommen, sondern Gottes Sohn selbst, um meine und unsere Schuld einfach zu sühnen. Das brauchte ein Jakob, der offensichtlich Schuldige. Das brauchte auch dieser rechtschaffene, fromme Mensch, der gerne im Dienst für Gott war, Jesaja. Das brauchen wir einfach alle. Eine sehr früh verstorbene Schwester von uns, Schwester Ursel Aul, schrieb mal ein Lied, es war schon länger her, 1978, vor ihrem Tod. Gott sah unsere Sündennot, brachte Rettung aus dem Tod, gab aus Liebe seinen Sohn in die Welt voll Spott und Hohn. Freudig und frohlocke schon hier, Gottes Liebe, sie kommt zu dir. Gott sah unsere große Last, unsere Unruh, unsere Hast, brachte uns den Friedensquell. Jesus macht das Dunkel hell. Freu dich und frohlocke schon hier. Gottes Friede, er kommt zu dir. Gott sah unsere Traurigkeit, all den Kummer und das Leid, gab die Freude durch sein Wort, wurde uns zum Freudenhort. Freu dich und frohlocke schon hier. Gottes Freude, sie kommt zu dir. Gott gab ewiges volles Heil, in dem Sohn wird's uns zuteil. Der Erlöser für die Welt wurde Christus, Gottes Held. Freu dich und frohlocke schon hier. Jesus Christus, unser Retter, er kommt zu dir. Soweit diese Strophen. Unumstößlich ist Gottes Wille. Er will mich, egal wer ich bin. Siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Und da sind wir nun immer wieder gefragt, will ich auch? Darf er in meinem Leben wohnen? Über manchen Besuch freut man sich ja gar nicht so. Also, Sie kennen nicht Tante Friedchen, ne? Und Tante Bertha. Also können Sie auch nicht kennen. Aber es gibt sicherlich viele Tante Friedchen. Tante Friedchen, das war die Tante meiner Mutter. Und Tante Friedchen war ganz früh im Ersten Weltkrieg verwitwet. Und Tante Friedchen, das war jemand, der auch mit Jesus lebte. Und Tante Friedchen fühlte sich auch verpflichtet, durch alle verwandten Familien zu reisen, Jahr um Jahr auf Tour. Und Tante Friedchen, die wusste immer so allerhand, wie es in den verschiedenen Familien zugeht. Und darum haben wir Kinder das gar nicht so geliebt, denn sie wusste auch genau, wie man uns erzieht. Also, dieser Besuch, ja, fanden wir nicht immer nur beglückend. Aber dann war ihre Schwägerin von dieser Tante Friedchen, die hieß Tante Bertha. Und die Tante Bertha, die gehörte auch Jesus. Und die war so fröhlich. Und zu der schlupft, wenn sie zu Besuch kam, man am liebsten arm ins Bett. Tante Bertha, darf ich heute noch bei dir ins Bett kriechen? Dann erzählst du mir eine Geschichte. Denn Tante Bertha wusste immer was zu erzählen. Die fand uns immer ganz richtig und gut. Den Besuch haben wir geliebt. So ist das was mit dem Besuch. Und so können ja manche auch sehr unterschiedlich denken, wenn Jesus sagt, ich will kommen, ich will dich besuchen, aber nicht nur kurz, ich will richtig bei dir wohnen. Wir haben das Lied vorhin schon gehört. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Das ist diese Haltung, die wir doch einnehmen sollen, im Blick auf Jesus. Er ist der beste Besuch. Wir werfen aber noch einen Blick auf eine Person im Neuen Testament, um noch einen Typus, muss ich sagen, Mensch vor uns zu haben, einen Feind von Jesus. Einen, der sich bis in den Hass hineinsteigerte. Einen Verfolger. Wie steht's mit denen? Und wie steht's da mit dem Kommen des lebendigen Gottes? Jesus kommt zu einem fanatischen Verfolger. Jung, intelligent, Kenner des Alten Testamentes, klasse Bildung und Ausbildung, Liebhaber Jahwes, des Allmächtigen, davon war er wenigstens überzeugt, und ein Feind von einem Gott am Kreuz, von diesem Jesus. Der lebte zwar nicht mehr unter ihnen in Israel, aber da waren seine Anhänger. Toleranz? Keine Spur. Man musste diese Nachfolger von Jesus mit Stumpf und Stiel ausrotten. Sein Hass entstellte ihn, sodass er wie ein Tier schnaubte vor Wut, wenn er nur an die Christusleute dachte. Jerusalem reinigen von dieser Jesuspest, das war ihm nicht genug. Auch das Umfeld bis nach Damaskus stand auf seinem Verfolgungsindex. Und diesem Fanatiker kommt Jesus entgegen aus seiner Herrlichkeit. Den spricht Jesus höchstpersönlich an. Ohne den will Jesus seine Gemeinde im Römischen Reich nicht bauen. Jesus selbst kommt zu ihm, überwindet alle Argumente, Zweifel, alles Aufbegehren, beschenkt ihn mit Klarheit, sodass er sehen kann, obwohl er anfangs von dieser Begegnung blind war. Jesus und Jahwe, der Gott Israels, die sind eins. Das Vater und Sohn und der Geist. So bekam er plötzlich geöffnete Augen, auch für die eigene Verlorenheit, für sein eigenes totales Fehlverhalten, für seine Schuld, die er an Christen hatte. Aber es öffnete ihm auch das Herz, dass er es packen konnte: Ja, ich bin schuldig, aber dieser Jesus ist zu mir gekommen und hat meine Verlorenheit, meine Schuld auch an seinem Kreuz gemeint. Das krempelte das Leben von Saulus um. Und als Paulus kann er nie mehr schweigen von dieser rettenden Botschaft. Trug sie auch nach Europa, zu dem wir gehören. Siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Ob Jakob, bei Jakob, diesem listigen Mann, ob bei Jesaja, dem jungen Propheten, der aber doch noch die Begegnung und Reinigung von Gott braucht, bei Saulus, Paulus aus seinem Hass und seinem Verfolgungswahn heraus. Das ist die große Kommbewegung des lebendigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und der Geist Gottes, der Heilige, zieht uns hin zu diesem gekommenen Jesus. Es gibt ja das schöne Lied, Jesus ist kommen. Und wir können es ja nicht singen, aber Schwester Renate spielt's und ich lese einfach ein paar Strophen dazu. Wir haben drei Zeugen aus der Bibel an uns vorüberziehen lassen. Und gehen wir noch in unsere Zeit. Jesus kommt zu einem Theologiestudenten. In der vergangenen Woche fuhr ich an der Stadt Lüdenscheid vorbei. Lüdenscheid, die Stadt auf dem Berge, im westfälischen Sauerland. Da musste ich sehr an eine Persönlichkeit denken aus dieser Stadt, die übrigens am ersten Advent vor 20 Jahren starb. Es war der erste Advent, es war nicht genau das Datum, es war der erste Advent, der war damals der 3. Dezember, aber es war der erste Advent. Am ersten Advent 2000 starb Pastor Paul Deitenbeck. 1912 war er in Lüdenscheid geboren. Er wuchs ja in einer gläubigen Familie auf. Sein Vater fragte einmal seinen Klassenlehrer, als der Paul so in der Abitursklasse war: Was soll denn mein Sohn werden? Und der Klassenlehrer antwortete spontan: Lassen Sie Ihren Jungen Theologie studieren. Und so kam er auf Anraten des Klassenlehrers und mit Bejahung des Vaters ins Theologiestudium. Zunächst nach Münster, das ist dann richtig in Westfalen, dann nach Tübingen. In Tübingen lehrte unter anderem der Professor Adolf Schlatter damals und Karl Heim. Beide beeindruckten den Studenten sehr. Zwei kleine Erlebnisse von Adolf Schlatter erzählte Paul Deitenbeck, den ich auch sehr gut persönlich kannte, gerne weiter. Jetzt von Schlatter. Schlatter legte wenig Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild. Und als er eines Abends in seine Wohnung zurückkehrte, begegnete ihm auf der Treppe ein Bettler. Der riet ihm vertrauensvoll: Du brauchst gar nicht erst hinaufzugehen. Der Alte ist nicht zu Hause. Oder der König von Württemberg verlieh Schlatter eine Auszeichnung. Das war also noch vor dem Ersten Weltkrieg. Schlatter nahm den Orden in die Hand, bedankte sich mit den Worten: Schönes Blech, Majestät. Ein solcher Typ war Adolf Schlatter, Schweizer von Haus auf. Im Blick auf Karl Heim schreibt Paul Deitenbeck, ich zitiere: Seine Predigten und Vorlesungen haben meinen eigenen Glauben derart beeinflusst, dass es mich zu einer Entscheidung drängte, zu einer Entscheidung für Jesus. Also fasste ich eines Tages den Mut, Professor Heim um ein Gespräch zu bitten. Und dann stand er vor Heims Tür. 9 andere Studenten standen da auch noch. Schließlich war er dran. Und jetzt schreibt er: Ich klopfte an. Und dann saß ich da. Heim hörte mir still zu. Er dachte wohl anfangs, ich wollte auch eine theologische Frage mit ihm besprechen. Aber ich sagte: Ich möchte gern persönlich an Jesus glauben. Gegenfrage: Wie kommen Sie dazu? Ich erzählte ihm, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sei und viele Anstöße zum Glauben durch die Mitglieder der landeskirchlichen Gemeinschaft und durch meinen Religionslehrer erhalten habe. Was mir noch fehle, sei die Glaubensgewissheit. Ich zweifle nicht am Kreuzestod Jesu zur Versöhnung für alle Menschen, an Auferstehung und Himmelfahrt, aber ich wisse nicht, ob sein Ausruf am Kreuz "Es ist vollbracht" auch mir gelte. Das möchte ich für mich wissen. Heim entgegnete: Sie brauchen nichts anderes zu tun, als Gott für Ihr Elternhaus und für die Führungen in Ihrem Leben zu danken. Und dann übergeben Sie Ihr Leben Gott mit Leib und Seele, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So beginnt persönliches Christsein. Heim hat nicht mit mir gebetet, auch nicht Gott befohlen, sondern einfach auf Wiedersehen gesagt. Auf mich hat es eine unbeschreibliche Wirkung gehabt. Ich kehrte auf mein Studentenzimmer zurück, kniete nieder und lieferte mein Leben mit seinen Schönheiten und wunderbaren Erfahrungen, aber auch mit seinen Schulden und Scherben an Jesus aus. Dadurch wurde ich das, was ich unter einem Christen, einem Nachfolger Jesu, verstehe. Verheimlichen ließ sich diese Veränderung nicht. Die Eltern merkten es an meinen Briefen, die Mitstudenten an meinem Verhalten und ich zog fröhlich meine Straße. Soweit Paul Deitenbeck. So schlicht, so unspektakulär kann das Kommen von Jesus in ein Menschenleben auch aussehen. Deitenbeck machte seine Examen und seine Vikariatsjahre ja innerhalb der bekennenden Kirche durch, war an verschiedenen Stellen Vikar in Lüdenscheid, aber auch in Berlin bei Schnepel, dann in Bethel bei Fritz von Bodelschwig als Hilfsprediger. Er wurde aber 1942 als Soldat eingezogen, geriet beim der Einnahme von Königsberg durch die Russen in russische Gefangenschaft, war da zuerst in Nikolajew am Schwarzen Meer, heute Ukraine, finden Sie sogar auf der Landkarte. Irgendwie waren die da eine Arbeit von Eisenbahnstrecken, die zerstört waren, kam dann nach Moskau zur Arbeit in ein Sägewerk, von wo er nach 3,5 Jahren ganz überraschenderweise, ohne zu wissen, warum, wieso, vorzeitig, wie man sagte, aus der Gefangenschaft entlassen wurde. Er war ja da junger Pfarrer und es hat mich tief beeindruckt. Er schreibt, er hat für jeden Tag ein Wort Gottes gehabt. Das hat er in seiner Baracke und allen Baracken, die da rumgelaufen, das Wort des Tages als eine Losung weitergegeben. Und wenn einer nicht gerade da war, der hat ihn sicherlich am Tag irgendwo beim Appell oder bei der Arbeit angezupft. Wie heißt heute die Tageslosung? Und er hat immer noch einen Gedanken mitgegeben. Denk darüber nach, was war das beste Buch, was du gelesen hast? Was war die schönste Musik, die du gehört hast? Irgend so einen Satz, weil er sagte, ich wollte meinen Kameraden etwas zum Nachdenken geben, dass sie nicht bei sich stehen blieben, sondern darüber nachdachten und darüber vielleicht ins Gespräch kamen. Besonders beeindruckt hat ihn, wie einmal Weihnachten, ja, in Zementpapier eingewickelt, ein Geschenk bekam, eine halbe Scheibe Brot. Geschenkt von einem 19-jährigen Mitgefangenen. Das hat ihn dermaßen bewegt, weil er wusste, eine halbe Scheibe Brot, was das in unserer Gefangenschaft, wo wir ständig Hunger und hatten und lechzten nach jedem Krümelbrot. Und wer Pastor Paul Deitenbeck später gekannt hat, er war der Gebende. Man konnte ihm nicht begegnen oder auch als Schwester, indem er einem so still noch so vielleicht so irgendwie so einen Euroschein in die Hand drückte. Aber nicht fürs Kessle, für eine weltliche Freude. Irgendetwas, was wohltat. Ja. Nach 3,5 Jahren kam er ja zurück und dann hat Gott ihn wirklich gebraucht. 18 Jahre Jugendpfarrer daneben, auch 30 Jahre Gemeindepfarrer in Lüdenscheid. Und man kann die Ämter gar nicht alle aufzählen, in denen er in Gesamtdeutschland mitgewirkt hat. So hat der lebendige Gott ja an ihm gewirkt und kam zu ihm, als er ein Theologiestudent war. Und zum Schluss gebe ich Ihnen noch ein Wort aus dem Propheten Micha weiter. Nachdem ich es las in einer Beichtpredigt von Dietrich Bonhoeffer, die er im Advent 1938 gehalten hat, hat mich das Wort erst sehr verwundert, aber auch nicht mehr losgelassen. Ist der König nicht bei dir? Dieses Wort beginnt so, warum schreist du denn jetzt so laut? Ist der König nicht bei dir? Bonhoeffer erklärt zuerst, dass es eine Buße ohne Jesus gibt. Warum schreist du denn so laut? Und predigt wörtlich nicht alles Schreien gegen die eigene Sünde und Schwachheit gefällt Gott. Und dann kommt er zum Ziel, und das zitiere ich uns wörtlich. Er sagte, tue Buße mit Jesus. Adventszeit ist ja auch eine Zeit, oder war in den früheren Jahren immer eine Zeit der Umkehr, der Buße, des Nachdenkens. Bonhoeffer, ist denn der König nicht bei dir? Ja, er ist bei dir. Und mit ihm alle Hilfe, nach der du verlangst. Er hat sie dir gebracht. Schrei nicht so, als sei die Hilfe fern. Sie ist ganz nah, zum Greifen nah. Der König ist bei dir und hat dir alles gebracht und geschenkt, den Frieden und die Gerechtigkeit und die Reinheit und die Wahrheit und das Evangelium. Gott kannte deine Sünde und dein Verlangen. Er hat es längst erfüllt. Nun sieh Jesus Christus an und alles, was er dir gibt. Sieh deinen König an, der bei dir ist. Jetzt erkennst du deine Sünde in Demut und ganz still als deine eigene große Schuld, für die aber dein König längst gebüßt hat und um deren Willen er jetzt bei dir ist. Jetzt gibst du alle deine Sünde, wirklich alle, und mit ihr dein ganzes Herz dem hin, der allein mit dir und mit deiner Sünde fertig wird. Anders kann es mit dir werden, wenn du heute erkennst, dass dein König ja bei dir ist. Fertig mit dir und deiner Sünde wird keiner als dein König Jesus Christus. Ihm wollen wir sie bringen. Er nimmt sie uns ganz und gar ab. Und er schenkt den neuen Anfang, den er selbst mit dir gemacht hat, als er zu dir kam. Dein König. Ist nicht dein König bei dir? Das wollen wir doch in diese Tage mitnehmen, in allem, was uns vielleicht viel bedrängt, anficht, auf uns zukommt. Und dann, halt, stopp, ist nicht dein König, dein Jesus bei dir? Wir wollen noch beten und ich bete mit Worten von Paul Gerhardt. Und wem diese Worte vertraut sind, der kann sie doch im Herzen oder leise mitsprechen. Herr, was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid, als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du, mein Heil, kommen und hast mich froh gemacht. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Amen. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Und zum Schluss als Ausgang hören wir noch einen Schlusschoral. Denn Adventszeit ist auch Warten auf den Kommenden. Wir warten dein. Musik.